Kurz in eigener Sache. Erklär mir die Welt gibt es jetzt seit 6 Jahren, was schon ziemlich unpackbar ist. Und darum ist es jetzt wieder mal an der Zeit für eine große HörerInnenbefragung. Ich will besser verstehen, wer ihr seid, was ihr sonst so treibt, was ihr im Podcast mögt, wo er euch weiterhilft, was wir besser machen können. Also wenn ihr immer wieder Erklär mir die Welt hört, dann nehmt euch bitte 5 oder vielleicht auch 10 Minuten Zeit auf erklärmir.at/Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklär mir die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at/Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. In die Unterstützerschaft von Erklär mir die Welt kommt wieder Leben rein und das freut mich sehr. Danke an Harald, Barbara und Marlene, 3 neue UnterstützerInnen und vielen Dank an Susanne, die gleich eine Fördermitgliedschaft abgeschlossen hat. Im Jänner 2023 hatte Erklär mir die Welt 410 UnterstützerInnen. Das ist dann auf 346 geschrumpft und jetzt sind wir wieder auf 356 gewachsen. Also danke an alle, die neu dazugekommen sind und vielen Dank auch an alle treuen UnterstützerInnen, die schon länger auf Steady mit dabei sind. Ich hoffe sehr, dass wir die 410 wieder schaffen, wenn du Erklär mir die Welt wichtig findest. Unterstütze den Podcast auf erklärmir.at/support. Kleine Updates von mir. Ihr könnt jetzt unter erklärmir.at/fragen immer die nächsten Aufnahmetermine abrufen von mir und mir dazu Fragen schicken und was euch interessiert. Die beste Übersicht für alle, die aktiv bei Erklär mir die Welt mitwirken möchten. Ich update das dann immer. Könnt mir dort auch Feedback und Wünsche schicken. Also erklärmir.at/fragen gerne mal anschauen und auch bookmarken, wer das möchte. Im Mai kommt Folge 300 von Erklär mir die Welt und ich bin mir noch nicht sicher, was für eine Folge ich da machen könnte. Also wer Ideen für etwas Besonderes hat, schreibt Sidonie und mir gerne auf unseren Kanälen. Die bereits ausverkaufte Veranstaltung mit Michael Köhlmeier hat sich jetzt in den Juni verschoben. Sorry nochmal an alle, die sich schon auf den Termin im März gefreut haben, so wie ich. Es wird heuer noch 1, 2 andere Live-Events geben, wo es dann wieder Tickets gibt. Die Updates kriegt ihr dann hier von mir im Podcast und auf der Homepage. Und heuer gibt es noch viel Hintergründiges zur Politik, weil ein innen- und außenpolitisch extrem wichtiges Wahl- und Politikjahr ist. Susanne, die jetzt als Förderin mit dabei ist, hat mir erst geschrieben, sie muss sich, wenn sie die Zeitung liest, immer so über die Politik aufregen. Aber bei Gesprächen hier im Podcast, etwa mit Gerhard Mangold, Anton Pelinker oder Margit Schratzenstaller letztes Jahr, lernt sie mehr und kann sich ruhiger mit Politik beschäftigen. Und das ist genau das Ziel hier. Und darum kommt heuer auch noch einiges mehr von dieser Art. Und jetzt ab mit der heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht's darum, wie man seinen Selbstwert steigert und das erklärt uns hoffentlich Katharina Hentz. Hallo.
Hallo.
Hallo, liebe Kathi. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Mein Name ist Katharina Hentz. Ich bin systemische Einzelpaar- und Familientherapeutin, also Psychotherapeutin, habe eine Praxis in Wien, tue auch ein bisschen unterrichten und bin, was deinen Podcast betrifft, fast schon eine Serientäterin.
Genau, du hast mir schon erklärt, wie man gute Beziehungen führt, wie man Konflikte löst. Mhm. Und jetzt erklärst du uns bitte auch noch, wie wir alle einen tollen, positiven Selbstwert haben und dann sind wir alle glücklich.
Auf soll ich schon mal spoilern?
Kathi, was ist Selbstwert überhaupt?
Also Selbstwert ist zunächst einmal ein Konstrukt. Das ist eine Idee, eine Annahme darüber, wie man sich selber bewertet und einschätzt. Wie viel Wertschätzung und Bedeutung man sich selber oder dem eigenen Selbst eigentlich gibt. Mhm. Und jetzt kann man, ich weiß es auch, ich bin keine Historikerin, aber es wäre eine interessante Frage, jetzt kann man sich überlegen, in was für einer Art von Gesellschaft kommt man denn auf so eine Idee, dass das Individuum sich selbst einen Wert beimisst. hat wohl was mit kapitalistischen Überlegungen zu tun. Aber es ist natürlich nichts, was es wirklich gibt, sondern es ist eine im höchsten Maß konstruierte Annahme, die wir über uns selber treffen.
Aber trotzdem ein wichtiges Konzept, mit dem Therapeutinnen wie du und viele Psychologen arbeiten und das uns viel aussagen kann über ein gutes, besseres Leben, oder?
Es ist ein wichtiges Konzept. Ich glaube, es ist eine Koproduktion, weil die Klienten auch dieses Konzept haben. Wenn die das gar nicht hätten, wäre es für mich auch nicht so ein wichtiges Konzept. Mhm. Aber die Menschen gehen ja mit so einer Idee durch die Welt, ob sie einen niedrigen Selbstwert haben oder nicht. Die mit dem großen Selbstwert, die finden sich meistens nicht bei mir in der Praxis ein. Mhm. Also die Menschen gehen oft mit der Idee durch die Welt, sie haben zu wenig Selbstbewusstsein oder zu wenig Selbstwert. Und dann ist es natürlich auch hochrelevant im Therapieraum.
Mhm. Also die Leute mit gutem Selbstwert gehen eher nicht zu dir, die Leute mit niedrigem schon. Bei mir war es so, ich wusste nicht, dass ich einen niedrigen Selbstwert hatte, bevor ich in Therapie ging. Mir wurde das dann aber relativ schlüssig. Mhm. Also es sagt ja keiner, sie haben einen niedrigen Selbstwert, mhm. also zumindest nicht bei mir. Sondern mir ist das dann klar geworden in der Art und Weise, wie ich mich selber behandle, wie streng ich bin mit mir, genau. wie hohe Anforderungen ich an mich stelle, dass ich beim Arbeiten oft überhaupt keine Pausen mache. Also so wie mich selber so behandelt, wie ich andere Leute, die mir wichtig sind, nie behandeln würde. Ich würde nie sagen, so Gott, du hast das nicht fertig gebracht, du Versager. Sondern jetzt mal keine Freunde wahrscheinlich.
Genau.
Aber dass man irgendwie schlüssig geworden, okay, klingt nachvollziehbar, dass mein Selbstwert genau. wohl niedrig ist genau. oder war.
Und da hast du schon was ganz Wichtiges gesagt. Der Selbstwert hat ganz viel mit Selbstüberzeugungen zu tun. Also mit Annahmen, die ich über mich und über die Welt treffe. Was ich glaube, wie ich bin, was ich glaube, wie die Welt ist, was ich glaube, in was für einem Verhältnis ich zur Welt stehe. Und es hat auch ganz viel mit so inneren Kritikern oder inneren Antreibern, Antreiberinnen zu tun. Also so Ideen, positive oder negative Ideen, was man müsste. Mann nämlich. Und wie gut ich in Bezug auf dieses Mann score sozusagen. Mhm. Also gut ist nie gut genug zum Beispiel, wenn das so meine Überzeugung ist. Dann wird mein Selbstwert auch dementsprechend schlecht sein, weil ich das ist so clever formuliert, dass es nie wirklich gut sein kann zum Beispiel.
Das mir irgendwo aufgeschnappt, dass jemand gesagt hat, diese Stimmen, die man in sich hat oder die Überlegungen oder die Fragen oder die Kritik, dass das so ein Sammelsurium ist an Dingen, die man vor allem so im Laufe seiner Kindheit, im Familienumfeld, aber auch so mit Freunden, Gesellschaft, was genau. man halt so hört, das hat man dann quasi in sich und kommentiert dann die eigenen Fehlbarkeiten.
Genau, es ist eine wilde Mischung, die man sich so aneignet im Laufe eines Lebens. Es gibt ein bisschen eine Bio-Komponente auch. Also Babys kommen auch mit unterschiedlichen Stärke zur Welt. Vielleicht Selbstwert gibt es ja noch nicht, wenn ein Kind auf die Welt kommt, aber so expressiver oder schüchterner, so also ein bisschen mehr auftreten oder weniger. Also es hat doch so eine genetische Komponente. Aber es hat natürlich ganz viel mit Sozialisation zu tun. Und die allererste Sozialisation, die wir erfahren, ist meistens in der Familie, aber nicht nur. Mhm. Also wir erfahren auch Sozialisation über die Peer Group und die ist ganz schön wichtig. Die wird auch in der Forschung in den letzten Jahren immer bedeutender.
Peer Group, Freunde.
Klasse, Kindergarten, Freunde. Fast eher bedeutender sind die Peer Groups, die man sich nicht selber zusammengestellt hat, sondern in die man so hineingewürfelt worden ist. Mhm. Also es hat eine massive Auswirkung auf meinen Selbstwert oder meine Annahme, meine Überzeugung über mich, was ich erlebt habe als Kind in einer Schulklasse zum Beispiel. Ob mich da alle gehypt haben und ob ich da immer der Superstar war oder ob niemand neben mir sitzen wollte und Menschen oder Kinder hinter meinem Rücken über mich getuschelt haben oder Schlimmeres, ob mich jemand in der Pause in den Mistkübel gedunkt hat. Das macht was mit einem und ist auch eine sehr, sehr, sehr wichtige sozusagen sozialisatorisches Momentum. Aber, und das ist auch sehr wichtig, es hat natürlich auch was mit medialen Konstrukten zu tun.
Mhm. Auf die Medien kommen wir gerne gleich ein. Wollte ich noch fragen, warum ist es so wichtig, was die Peer Group sagt, also die Klasse? Warum ist das jetzt wichtiger, als wenn, keine Ahnung, ich habe ein paar Freunde, die mich sehr schätzen und in meiner Klasse gibt es aber einige, die finden mich total doof? Warum ist das so wichtig?
Weil ich mit denen viel mehr Zeit verbringe. Mhm. Nämlich 5 Tage die Woche. Ungefähr 38 Wochen im Jahr.
Aber ist dann oft auch so, weil jetzt meine These, man hat schon vielleicht einen nicht so hohen Selbstwert, dann kommt man in eine Klasse und ist dann vielleicht auch ein leichtes Opfer. Weil wenn ich von klein auf mitkriege, du bist wichtig, lass dich nicht unterkriegen, egal was die anderen sagen, wir lieben dich und du musst gar nichts für nichts sein, nichts erreichen, sondern so wie du bist, bist du super, dann lasse ich mich auch nicht so leicht jetzt irgendwie handeln von anderen und das macht gleich so viel mit mir. Oder ist ja dann auch so ein Kreislauf manchmal?
Es ist oft ein Kreislauf. Manchmal hat es gar nichts damit zu tun. Es sind Kinder, die sind eigentlich gut aufgestellt, die werden sehr liebevoll. Denen wird zu Hause sehr der Rücken gestärkt, aber weil sie vielleicht irgendein körperliches Merkmal haben, das nicht der Norm entspricht, oder irgendeinen Tick haben oder ein bisschen neurodivers sind, kriegen sie trotzdem den Spott oder die Häme oder andere Garstigkeiten ab. Mhm. Und es muss nicht 100% immer korrelieren mit der Art und Weise, mit der man familiär großgezogen ist. Weil umgekehrt stimmt es auch nicht immer so. Also es gibt Kinder, die werden scheußlich behandelt zu Hause und denen wird eigentlich überhaupt nichts Positives zugesprochen. Die kriegen überhaupt keine positive Rückmeldung und Verstärkung in der Familie. Die kompensieren das aber mit sehr viel vielleicht verbaler Gewalt oder mit Rotzigkeit oder mit Coolness und steigen dann in der Klassenhierarchie eher auf. Also es ist nicht 1:1 übersetzbar, nur weil jemand sehr, sehr gut und liebevoll erzogen worden ist oder gestützt worden ist in der Familie, geht es ja nicht automatisch gut in so einem Gefüge, weil man es sich eben nicht aussuchen kann. Also Freunde, Freundinnen kann ich mir aussuchen, auch nur bedingt. Ein 8-Jähriger kann jetzt auch nicht durch die Welt gehen und sagen, du nicht, du schon. Mhm. Und sehr oft entspringt natürlich der Freundeskreis auch dem unmittelbaren sonstigen sozialen Umfeld, also der Klasse, der Klassengemeinschaft oder dem Turnverein oder Kindern von anderen Eltern, die meine Eltern kennen, so.
Also interessant, ich habe gerade so Erinnerung, ich hatte eigentlich nie Probleme mit meinem Aussehen bis in die Pubertät, wo mich dann Leute von einer anderen Klasse gehänselt haben, weil ich eine große Nase habe. Und da ist mir dann erst bewusst geworden, das ist nicht richtig so scheinbar. Und das hat mich auch lange dann beschäftigt und vorher war es mir komplett egal. Mhm.
Ja. Genau, das finde ich ein super Beispiel wieder dafür, für dieses Konstrukt. Ne? Je nach soziokulturellem Kontext werden manche Dinge eben als wertvoll im Sinne des Selbstwerts oder als wertlos oder minderwertig eingestuft. Mhm. Und schaut immer was mit gängigen Schönheitsidealen zu tun. Oder du willst noch nicht über die Medien reden, aber was halt gerade trendet auf Insta oder TikTok.
Aber reden wir gerne über die Medien.
Können wir auch.
Wo ist der Zusammenhang von Medien und Selbstwert?
Ja, ich finde, also die Medien legen, also soziale Medien, ja, legen die Latte. Medien haben immer schon eine Art von Schönheits- oder Coolness-Ideal entworfen. Ja, also diese Idee, man müsste cool sein, ist ein relativ neues Konstrukt in der Menschheitsgeschichte. Das war so nie, ist nie abgebildet worden irgendwo. Niemand hat jemals geschrieben, im 14., 15., 16., 17., 18. Jahrhundert, man müsste cool sein. Mhm. Da galten andere Virtues, also andere, wie nennt man das auf Deutsch?
Werte, andere Dinge, Werte, die wichtig waren.
Genau, ja. Aber mit Hollywood kam irgendwie die Coolness ins Spiel. Diese Männer, die nichts reden und Lasso schwingen. So. Und das macht natürlich auch was mit einer Gesellschaft oder mit den Menschen, die sich diese Filme anschauen. Plötzlich wird das ein Wert. Also wenn man mal cool ist, dann halt man gilt man als jemand, der einen großen Selbstwert hat zum Beispiel. Mhm. Also es ist sehr variabel und wandelbar. Insofern haben Medien einen großen Einfluss auf die jeweilig gültigen Werte, auf die Metrik, wenn du so willst, ja, auf die Messlatten, auf die Vergleichswerte. Eigentlich, mit denen wir es hier zu tun haben. Weil meinen Selbstwert kann ich ja immer nur im Vergleich zu etwas oder zu jemandem für mich herstellen. Mhm. Das ist ja kein Wert an sich, weil wenn Adam im Paradies hätte jetzt gar nicht, na, was hätte sich der das bemessen sollen, ob er einen Selbstwert hat oder keiner. Mhm. Also ich brauche sozusagen immer wen anderen dazu oder etwas anderes, ein anderes Wertesystem, um das für mich höchst subjektiv und damit höchst natürlich immer fehleranfällig, weil es kann keinen richtigen Wert geben, zu bemessen oder für mich einzuschätzen vielmehr.
Es geht ja dann nicht nur immer um Aussehen, sondern geht es auch um beruflichen Erfolg zum Beispiel.
Es geht ganz viel auch um Status, es geht um Besitz auch, es geht auch um also materielle Besitztümer, es geht um Erfolg, es geht um Titel, es geht um Beliebtheit. Also alles, was sichtbar widerspiegelt in dieser unserer 21. Jahrhundert-Gesellschaft, was halt scheinbar Erfolg ausmacht, Status ausmacht, das widerspiegelt auch Wert. Und das nehmen wir in uns auf. Das ist sozusagen etwas, was wir intrinsisch in uns übersetzen und uns dann an diesem Wert auch orientieren. Weil wir glauben, dass das wichtig ist und dass wir mehr wert sind, wenn wir mehr Geld haben oder erfolgreicher sind oder beliebter sind oder viele Likes kriegen.
Ich finde das so interessant, weil ich denke gerade so, es gibt ja Leute, die sind sehr karriereorientiert, sind da sehr erfolgreich und in ihrer Peer Group dann sehr anerkannt und fühlen sich wahrscheinlich auch guter und wertig in diesem Umfeld. Mhm. Und habe das auch schon erlebt, wenn dann diese Personen in eine andere Peer Group kommen, wo das eh schön ist, dass du da Erfolg hast, aber wo es viel wichtiger ist, dass du ein lieber Mensch bist, wie du mit deinen Leuten rund um dich umgehst und wie radikal da auch sich der Wert dieser Personen, also der selbst wahrgenommene Wert, wie unwohl die sich dann plötzlich fühlen, weil da die Metriken, nach denen sie sonst quasi gut abschneiden, auf einmal zählt was anderes. Ja.
Genau. Ja. Und das können wir zwei zu besprechen und abnicken, aber das nutzt ja den meisten Menschen nichts, sich das vor Augen zu führen, weil wir leben in dieser Gesellschaft und wir leben mit diesen Werten oder mit diesen Messlatten. Und das kann man nicht einfach wegdiskutieren. Kann ich nicht einfach sagen, ja, das ist nur ein Konstrukt, gilt für mich nicht, ich baue mir mein eigenes. Mhm. Für mich ist wichtig, bin ich nett, bin ich höflich, bin ich zuvorkommend, bin ich halbwegs intelligent und habe einen guten Schmäh. Super, das score ich überall hoch, habe einen guten Selbstwert. So funktioniert es leider nicht, weil wir uns da nicht rausnehmen können.
Ich finde das spannend, weil lange in meinen 20ern war so mein Ziel, dass ich mich unabhängig mache von den Wertvorstellen der Menschen rund um mich. So, man denkt sich eigentlich so, kann im Leben machen, was ich möchte, aber ich werde ständig beeinflusst, weil ich mir denke, ich muss das tun. Mhm. Und das will ich alles nicht. Aber jetzt scheint mir realistischer, ich suche mir eher eine Peer Group, deren Werte ich teile und die ich gut finde, weil Mensch ist ein soziales Wesen und man passt sich immer irgendwie an ins Umfeld.
Genau, da bist du schon bei einem der sozusagen die Ideen, die durch alle Selbsthilfebücher geistern, aber auch in der Psychotherapie natürlich relevant sind, ne? Dass man eher schaut, ja, in welchem Umfeld bin ich denn mehr wert oder fühle ich mich wertiger? Und dann wäre ich eher schauen, wenn ich die Möglichkeit habe, Kinder haben das eben nicht, mich eher in ein Umfeld zu begeben, wo ich das Gefühl habe, hey, da kriege ich gutes Feedback, wäre ich geschätzt. Kriege ich Aufmerksamkeit, kriege ich Respekt, kriege ich Wohlwollen. Und der Selbstwert funktioniert ein bisschen wie eine Pumpe. Ich kriege was Gutes, dann traue ich mich mehr, dann kriege ich vielleicht wieder mehr Gutes, dann traue ich mich wieder mehr. Das ist sozusagen so ein gegenseitiges, ich weiß gar nicht, wie das in der Physik heißt, ne? Wenn hier sowas passiert, dann passiert dort was, und wenn dort was passiert, dann passiert hier was. Aber wie eine Pumpe stelle ich mir das vor. Und so funktioniert auch ein bisschen der Selbstwert.
Also es ist nicht irgendwie so was Deterministisches, so du bist mit dem geboren und du mit was anderem, sondern je nachdem, was halt im Laufe des Lebens so passiert, in welchem Job man ist, wie sich vielleicht auch die Gesellschaft entwickelt, was ist da wichtig, was nicht, wenn jetzt nur Coolheit und Schönheit das Wichtigste ist, dann schneiden halt 90% der Menschen nicht besonders gut ab in dieser Wertung. Aber wenn andere Dinge wichtig sind oder wenn man in einen anderen Freundeskreis kommt und je nachdem.
Ich bin seit vielen Jahren auf der Suche nach einem Film, den ich als Kind mal gesehen habe. Der muss so aus den 50er Jahren sein. Ich habe leider nie rausgefunden, wie der geheißen hat. Die Geschichte ist relativ simpel. Da fährt so ein englischer Lord mit seiner Dienerschaft übers große Meer. Und das Schiff sauft ab und sie landen auf einer einsamen Insel. Und im Zuge der Kontext ist weg, ändert sich sozusagen der Status total. Ne? Also der Diener, der vorher sehr, sehr unterwürfig war und sehr wenig an sich geglaubt hat, wird dort irgendwie zum Leader of the Pack, weil er der Einzige ist, der irgendwie weiß, wie man mit Holz umgeht oder wie man Nahrung sucht, wie man jagt. Der Lord, der vorher der große Macker war und auch so aufgetreten ist, wird irgendwie zum kleinen Wurm, weil er überhaupt nicht weiß, wie er sich in der neuen Umgebung zurechtfinden soll. Und das, ich hab mir dann immer gemerkt, diesen Film, weil ich das total spannend fand, offensichtlich schon als Kind, wie das funktioniert, wie diese Mechanismen funktionieren. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich dann als Erwachsene Soziologie studiert habe.
Mhm.
Und ich glaube tatsächlich, ich bin auch Systemikerin, und wir glauben auch, dass es dann ganz viele Dinge kontextuell sind und auch der Selbstwert ist nicht nur, aber sehr auch was Kontextuelles.
Und da glaube ich jetzt ganz fest an die Stärke oder an die Schlaue der Massen, und irgendjemand, der jetzt erklärt mir die Welt hat, wird diesen Film erkennen und sich bei uns melden.
Das wäre super.
Und dann kannst du den wieder mal anschauen.
Sehr
und
gut.
Ich mir auch. Bleiben wir noch bei diesen kontextuellen Gründen von Selbstwert. Mhm.
Und was mir auch noch einfällt, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber es passt ganz gut dazu. Also es ist nicht off-topic, es passt jetzt nicht zu diesem Film dazu, aber weil du vorher die Eltern angesprochen hast, Eltern, die sozusagen ihr Kind beklatschen oder sehr fördern, sehr, sehr gutes Feedback geben, das ist auch nicht immer das Gelbe vom Ei übrigens.
Mhm.
Weil Kinder auch, also zum einen guten Selbstwert zu entwickeln, heißt auch, dass man scheitern lernt. Und wenn man das nicht gelernt hat, weil man immer gepampert worden ist und immer gepuffert worden ist und weil einem immer der rote Teppich gelegt worden ist, kann man auch keinen guten Selbstwert entwickeln. Also zum Selbstwert gehört auch ein bisschen Mut und auch Mut zum auf die Nase fallen. Mut, sich zu blamieren oder Mut, einmal ein bisschen abzustinken. Das ist ein wichtiger Teil, um was auf die Beine zu stellen, um Selbstwirksamkeit auch zu produzieren. Und wenn man das nie musste oder wenn man bei der geringsten Anstrengung schon beklatscht worden ist, dann ist das gar nicht so hilfreich, wenn man so ein liebevolles Elternhaus gehabt hat.
Spannend. Ich habe oft gehört von diesem Vergleich, wenn jetzt ein kleines Kind eine Zeichnung dir schenkt, dann bedankt man sich natürlich, logischerweise. Aber sehr oft ist es auch so super, wow, hast du das toll gemacht, wunderschön. Was natürlich fast immer eine Lüge ist, aber ist ja okay. Aber dass man dann durchaus auch darauf schauen kann, dass man nicht nur sagt, super, dass du das gemacht hast, sondern, oh, was hast du denn da gemacht und warum ist das gelb und was hast du dir dabei gedacht oder so. Ist es sowas, wo man quasi nicht nur klatschen, sondern sich einfach auch für den Prozess interessieren?
Ja, man kann sich für den Prozess interessieren. Man kann sogar, und das ist keine Erziehungssünde, man könnte sogar sagen, oh, das hast du jetzt aber, das war relativ schnell, gell? Ich habe dazu geschaut, 2 Minuten, dafür toll. Aber angenommen, du setzt dich mal eine halbe Stunde hin und zeichnest diesen Hund nochmal.
Mhm.
Wie würde er denn dann ausschauen? Zum Beispiel. Also ich finde, man kann Kinder auch ein bisschen was zumuten im Sinne von fordern und fördern gleichzeitig. Und das ist selbstwertstärkend, weil ein Kind, das sich angestrengt hat und das ein bisschen über sich hinausgewachsen ist, ist wahnsinnig stolz auf das Ergebnis. Viel stolzer, wie wenn es ein Krixi-Kraxi, Hundi-Haxi gemalt hat und alle brechen schon in Begeisterungsstürme aus. Da ist jetzt kein Schweißtropfen auf der Stirn erschienen. Und man hat das Gefühl, naja, man braucht sich eine Zeit bemühen, wird man schon akklamiert. Und das ist gar nicht so toll für den Selbstwert. Also was machen, was produzieren, was aus eigener Kraft erfinden oder stemmen oder gegen Widerstand auch bewältigen, das ist sehr, sehr gut für den Selbstwert. Nicht nur in jungen Jahren, sondern ich bin im reifen Alter von 32 erst einmal in meinem Leben einen Marathon gelaufen und habe mich da sehr, sehr anstrengen müssen. Und das war toll für meinen Selbstwert.
Gibt es sonst noch Go's oder No-Go's, wenn wir jetzt an die Eltern denken, die uns zuhören?
Also No-Go's, ich glaube, das sind so Selbsterklärungen. Das ist schon logisch, dass man Kinder nicht beschämt und absichtlich abwertet und geringschätzt. Das macht man einfach nicht. Ja? Aber was ein sehr wichtiger Faktor ist, weil in dem Wort Selbstbewusstsein steckt ja nicht nur der Wert drin, sondern auch sozusagen das Wissen um mich selber. Das ist immer der Aspekt, der gar nicht so beleuchtet wird. Und um das zu können, muss ich mich ein Stück selber verstehen. Und damit ich mich selber verstehen lerne, ist es sehr gut, wenn meine Erziehungsberechtigten oder meine unmittelbare Umgebung mich validiert.
Was heißt das?
Meine Gefühle für gültig erklärt. Also man macht das eh intuitiv. Ha? Ein Kind fällt hin, weint und man sagt, oh je, jetzt hast du dir wehgetan. Das ist eine Validierung. Oder ein Kind möchte ein bestimmtes Zuckerl haben, kriegt es nicht, kriegt einen Rappel beim Billa vor der Kasse. Darf man das sagen? Beim Supermarkt vor der Kasse.
Ja,
sicher. Und man sagt, ja, jetzt verstehe ich es, bist ganz schön sauer, dass du das nicht bekommen hast. Also es wird sozusagen das Gefühl des Kindes zunächst mal benannt, erkannt, benannt und für gültig erklärt.
Das habe ich noch nie gehört beim Bilder von einem Elternteil mit einem Kind am Boden. Ich verstehe das, dass du das gerne hättest.
Ja, okay. Ich bemühe mich schon. Also ich bin ja schon Großmutter. Ich glaube, meine Tochter bemüht sich auch. Das heißt nicht, dass sie damit einverstanden ist. Ein Gefühl zu validieren heißt nicht, dass ich das super finde und dass ich damit einverstanden bin. Okay. Aber ich kann es zunächst mal anerkennen. Das heißt nicht, dass das mein Enkelsohn dann unbedingt den Schläger kriegt, den er haben will. Aber jetzt bist du sauer, gell, weil du das nicht bekommen hast. Ja, kann ich eh verstehen. Aber heute gibt es einfach nichts Süßes mehr. So.
Mein ehemaliger Therapeut hat mir eine Anekdote erzählt, um mir zu erklären, wie so ein niedriger Selbstwert entstehen kann. Und hat da gesagt, er ist im Burggarten gesessen in Wien und da ist ein Kind herumgelaufen. Die Mama hat aus der Entfernung zugeschaut und das Kind ist dann da in den Brunnen gefallen. Und die Mama hat sich so geschreckt, ist hingelaufen und das Kind herausgezogen, das hat total geweint und die Mama hat immer Watschen runtergehauen und hat dann gemeint so, also sie hat das halt aus dem Schrecken gemacht, aber das Kind war ja selber dann sehr verängstigt, aber so, das ist quasi das Gegenteil von einer Validierung, oder?
Das war wahrscheinlich eine Schockreaktion, aber das ist sicher das Gegenteil von einer Validierung, ja.
Gibt es sonst noch Beispiele quasi? Was wären klassische Dinge, wo man die Gefühle nicht anerkennt?
Führ dich nicht so auf, zum Beispiel, so der Klassiker. Aber geh, ist ja nicht so schlimm.
Mach
dir nicht so wichtig, hör auf zum Weinen, reiß dich zusammen. Also es wird sozusagen das Erleben des Kindes für ungültig erklärt.
Und was macht das dann mit dem Kind?
Naja, das Kind kommt in einen Konflikt und ist sich gar nicht mehr sicher, ob es das, was erlebt, wirklich so erlebt, wie es erlebt. Oder ob es doch eher so ist, wie die Mama oder der Papa oder die Tante oder die Oma das gesagt hat. Und damit beginnt man, die eigene Wahrnehmung in Frage zu stellen. Und wenn man da unsicher ist, wenn man sozusagen sich nicht mal mehr darauf verlassen kann, dass das stimmig ist, was man erlebt, dann ist man ja auch ein bisschen lost allen anderen Impulsen gegenüber, die so auf einen einprasseln.
Weil die eigenen Gefühle sind so ein bisschen der Kompass.
Genau.
Also quasi, wenn ich mit dir bin, dann bin ich happy. Das ist ein gutes Gefühl, die Person sollte ich wieder treffen, mit wem anderen fühle ich mich unwohl, möchte ich nicht mehr treffen.
Genau. Ja. Und das heißt auch nicht immer, dass wir 100% unseren Gefühlen nachhandeln sollen. Also würde ich das machen, würde ich nicht mehr zum Zahnarzt gehen. Ja, man kann das schon übersteuern. Ja. Aber ich nehme mich und meine Gefühle ernst, wenn der Zahnarzttermin näher rückt im Kalender. Also man kann beides. Man kann sagen, ich validiere mich selber. Ja, ich nehme mich ernst, ich weiß, dass es mir da nicht gut geht. Okay, was brauche ich denn, damit es für mich erträglicher wird? Okay, es muss an einem Tag sein, wo sonst nicht viel stattfindet. Okay, besser als ich höre vorher Musik im Kopfhörer. Gut, ich suche meine Zahnärztin, die sehr rücksichtsvoll, liebevoll ist, die es auch aushält, dass ich ein bisschen herumzieht. Whatever. Ja. Und dann übersteuere ich das und denke mir, okay, aber es ist jetzt auch stimmig für mich zu sagen, ich überwinde mich da, weil es ist gut für meine Zahngesundheit. Mhm.
Das heißt, wenn ich als Kind oder im Laufe des Lebens immer höre, so reiß dich zusammen, sei nicht so, hab dich nicht so, führ dich nicht so auf, ich fange an, das, was in mir so los ist, irgendwie anzuzweifeln, verlass mich nicht mehr drauf und irgendwann also so ist mir das nämlich ein bisschen passiert, entferne mich so weit davon, dass ich irgendwann mit 30 draufkomme, okay, jetzt muss ich mal quasi, so wie man das Schreiben und Lesen lernt, jetzt muss ich mal lernen, wie ich meine Gefühle fühle und was da alles gibt, außer mir geht's eh gut oder ich bin grantig.
Ja.
So was in meiner Palette.
Ja. Dazwischen gibt es noch einiges mehr. Ja, genau. Ja. Und ich finde es gar nicht so schwer. Also ich sage meinen Klienten immer, es gibt einen ganz simplen Trick, unter Anführungszeichen, wie man das wieder lernen kann oder da wieder in Kontakt kommt. Wir können das ja alle. Indem man so eine Zeit lang durch die Welt geht und sich, wenn irgendwas ein bisschen anders ist als sonst, also nicht in einer neutralen Zone, sich einfach nur die Frage stellt, ist das gerade stimmig oder nicht? Ich finde, das ist eine sehr schöne, sehr einfache Möglichkeit, um wieder in Kontakt zu kommen mit der eigenen Emotion, mit der eigenen Befindlichkeit, mit dem eigenen Sensorium. Ist es stimmig?
Also ich sitze zum Beispiel im Kaffeehaus und fühle mich irgendwie nicht ganz wohl. Oder dann zu schauen, nein, ich will eigentlich gar nicht da sein.
Eigentlich will ich da gar nicht sein. Okay. Ja. Und dann kann ich es noch einmal. Also Erleben und Verhalten sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich muss dann nicht immer jedem Impuls nachgehen. Aber ich kann sagen, ich bleibe hier aus guten Gründen, aber gleichzeitig weiß ich, dass es mir nicht wahnsinnig gut geht dabei.
Mhm. Das heißt, vorher habe ich mir notiert, der Kontext ist wichtig. Ja. Also je nachdem, in welchem bekannten Freundeskreis, Arbeitsumfeld ich bin, kann meinen Selbstwert negativ oder positiv beeinflussen. Ja. Dann, dass ich irgendwie, ich nenne es manchmal emotionale Intelligenz, oder dass ich selber verstehe, was gerade für mich los ist, fühlt sich's gut oder schlecht an.
Genau.
Das ist wichtig für den Selbstwert.
Genau.
Mhm.
Genau. Und ein Kontext, in dem ich meine Ressourcen, mein Potenzial gut nutzen kann, in dem das gefragt ist. Also wenn ich dauernd Eis laufen muss und ich kann das gar nicht, dann wird das nicht sehr erfreulich sein. Aber wenn ich schwimmen darf und ich kann gut schwimmen, dann wird mir das Pumpenmodell, dann wird das meinen Selbstwert eher stärken.
Finde ich spannend, weil wenn ich jetzt so in meine Historie zurückdenke, so ein Boost für meinen Selbstwert war meine erste längere Freundin, wo ich gemerkt habe, boah, da gibt es einen, der kennt mich so, wie ich bin, mit all meinen Seiten und der findet mich gut.
Mhm.
Wow. Was anderes war so mein beruflicher Erfolg, dass ich gemerkt habe, ich kann das gut, das finden Leute super, die freuen sich drüber. Ja.
Genau.
Und das dritte war dann irgendwann Therapie anfangen, nur mal ganz grundsätzlich so ein bisschen quasi in die emotionale Schule gehen.
Ja.
Ja. Wie ist das so? Meine Leinthese wäre, es gibt da so Kreisläufe, auch jetzt irgendwie die Eltern haben einen niedrigen Selbstwert, dann kann man schwer, also wenn man sich selber ständig kritisiert, ich kenne das auch von einer Freundin, wo die Mama sich immer nur runtermacht und immer nur finde ich, schaut nicht gut genug aus, ist es sehr schwer als Tochter dann zu sagen, ich bin super und ich schaue toll aus.
Kontextuell wieder, gell? Je nach Folie, genau.
Ja. Also ist das so, dass man tendenziell, also dass sich so das selber verstärkt und weitergibt, so in einer Familie mit einem guten Selbstwert traditionell, haben die Kinder auch einen guten und geben das dann an deren Kinder weiter oder ist das zu einfach gedacht?
Ist vielleicht ein bisschen zu einfach gedacht. Mhm. Also klar ist die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass man, wenn man in so einer Familie aufwächst, und hier wieder nochmal, ich muss auch ein bisschen gefordert und gefördert werden als Kind. Also und ich darf auch meine eigenen Kräfte und Ressourcen entwickeln. Ist die Wahrscheinlichkeit natürlich erhöht, dass ich einen halbwegs guten Selbstwert kriege.
Mhm.
Aber es ist kein sicherer Bank.
Ja.
Ja. Und weil du vorher gesagt hast, das hat dir, was dir gut getan hat, um deinen Selbstwert zu entwickeln, deine erste Freundin, habe ich mir gedacht, ja, aber das ist auch das, was Psychotherapie kann. Wir bemühen uns, Menschen, die zu uns kommen, zu erkennen und anzuerkennen. Für das, was sie sind. Und sie in ihrem Wesenskern zu verstehen, zu begreifen und zu validieren. Und ich glaube, das ist die halbe Miete in der Psychotherapie, dass man das bekommt von jemandem, weil das ist gar nicht so ein selbstverständliches Geschenk, das Mitmenschen einander machen.
Also wenn ich zu dir komme und ich teile alles mit, was in meinem Kopf los ist, wo ich mich für die Hälfte vielleicht schäme, weil man denkt, wer ist schon so fucked up und hat diese Gedanken, die Großteil der Menschen im Kopf hat.
Und ich erkläre die für gültig und sage, das verstehe ich, das ist doch ganz normal, wenn man das und das und das erlebt hat, dass man sich solche Gedanken macht.
Mhm.
Dann ist das eine Validierung und das tut einfach immer gut.
Ich gehe jetzt noch ab und zu in eine Verhaltenstherapie und ich bin da jedes Mal gefühlt einen Kopf größer, wenn ich rausgehe. Mhm. Ich erzähle einfach so ein bisschen, was gerade los ist, wie ich mit dem umgegangen bin und so. Und da fällt mir dann oft selber erst auf, so wow, das habe ich ja wirklich, bin ja sehr gut mit diesem Konflikt umgegangen oder mit diesem Problem oder da habe ich sehr gut auf mich geschaut.
Genau.
Das
fällt einem oft gar nicht auf, gell?
Ja. Ein richtiger Boost.
Ja.
Kathi, für die Leute, die uns jetzt zuhören und für die das alles ein bisschen ein abstraktes Konzept ist, wie kann man denn bei sich selber erkennen, ob man denn einen guten, stabilen oder eher einen weniger toll ausgeprägten Selbstwert hat? Gibt es da so?
Das ist eine gute Frage, weil es gibt so in der Psychologie, ich habe das extra nochmal nachgegoogelt, ich habe das vor 1000 Jahren nochmal gelesen, aber es gibt den Unterschied zwischen explizitem und implizitem Selbstwert.
Mhm.
Also expliziter Selbstwert, das ist das, was meine bewusste Einschätzung von meinem eigenen Wert. Also wenn du mich fragst, Kathi, auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist dein Selbstwert? Das ist dann so meine Einschätzung, sage ich dann irgendwas.
Was sagst du dann?
Was sage ich dann? 8 im Schnitt, also Tagesschwankung, aber grundsätzlich ganz gut. Ne? Also mit Fragebögen oder Selbstberichten oder so, ne? Kann man das irgendwie messen. Dann gibt es aber auch den impliziten Selbstwert und es ist das, was du vorher beschrieben hast. Du hast gar nicht gewusst eigentlich, dass du so wackelig bist, bevor du in Psychotherapie gegangen bist. Und dir war gar nicht bewusst, dass dein Selbstwert eigentlich sehr fragil ist. Ja, das ist der implizite Selbstwert. Das sind so tief sitzende Überzeugungen über mich selber, die mir gar nicht so bewusst sind. Jetzt muss ich mir die Frage nochmal stellen, genau, die haben jetzt also verloren am Weg.
Den Bewussten, den kenne ich ja, aber ich glaube, der war bei mir im kann das sehr weit auseinandergehen, weil ich hatte immer das Gefühl, eigentlich bin ich ein selbstbewusster Mensch. Ich mache Dinge, die ich machen möchte. Genau. Ich verfolge meine Ziele. Ich habe vielleicht irgendwie mehr Sorgen und Ängste dabei als andere. Aber eigentlich, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das, dann kriege ich das und das irgendwie selbstbewusst. Mhm. Und dann bin ich auch drauf gekommen, so das scheinbar implizite Selbstbewusstsein, diese unbewussten Dinge, da... Genau. Was fragil.
Also genau, insofern ist es gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten, jetzt habe ich es wieder, die Frage zu beantworten, habe ich einen guten Selbstwert oder nicht, ja, weil das oft sehr divergiert. Aber ich glaube, so eine Daumenregel ist schon, und das braucht man niemandem sagen, das wissen die Leute eh, wie sehr mache ich denn mein Glück oder meine Zufriedenheit oder mein, wie es mir geht am Ende eines Tages davon abhängig, wie viel gutes Feedback ich bekommen habe. Geht es mir nur dann gut oder bin ich nur dann happy oder zufrieden, wenn ich so einen Tag gehabt habe, wo ich viel Lob bekommen habe oder Komplimente oder gutes Feedback oder Anerkennung? Oder kann ich auch an einem Tag, wo ich das nicht bekommen habe oder vielleicht sogar mit Kritik umgehen habe müssen, kann ich trotzdem am Abend ins Bett gehen und sagen, macht nichts, aber ich bin trotzdem ein leibender, wertvoller Mensch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor. Also wie fragil im Sinne von wie wackelig ist denn das? Ja, weil Selbstwert ist auch, das ist ein wichtiger Punkt, ist nichts Stabiles, sondern das ist was, was Tagesaktuelles, Kontextabhängiges. Ja. Also niemand hat einen 8,2er Selbstwert und der ist eingestempelt und mit dem geht man durch die Welt, sondern es gibt Tagesschwankungen natürlich. Ja. Je nachdem, was mir heute gerade passiert ist oder in was für einer Phase ich, in Lebensphase ich gerade bin oder ja, es gibt ja auch so Lebensphasen, die sind per se einfach ein bisschen wackeliger. Wenn man zum Beispiel gerade eine Krankheit hat, ja, das macht einen ein bisschen vulnerabler, es macht einen ein bisschen unsicherer, schwankender und so weiter und so fort.
Ich habe ChatGPT die Frage auch gestellt. Ich würde gerne ein paar Dinge durchgehen. Ich fand interessant, was du davon hältst. Wie erkennt man, ob man einen niedrigen oder einen hohen Selbstwert hat? Wenn man sich schwer tut, Komplimente anzunehmen, so muss man immer irgendwie klein machen und nein eigentlich.
Ja.
Gut, Punkt für ChatGPT. Wenn man Dinge nicht macht, weil man Angst hat und das Gefühl hat, so, ui, wenn das nichts wird, dann mache ich es lieber gleich gar nicht.
Also Angst, je größer die Angst zum Scheitern ist, die mich letztlich dann davon abhält, meine Träume oder meine Sehnsüchte in die Realität zu übersetzen. Ja, ist ein wichtiger Punkt.
Wenn man nicht für die eigenen Bedürfnisse einsteht, jetzt in einer Beziehung, wenn man gekränkt wird, aber dann nichts sagt oder nichts ändert dran. Auch ein Zeichen, oder?
Ja, es kann auch ein Zeichen für Vogelstrauß-Politik sein, aber ja, kann natürlich auch ein Indikator sein. Wenn ich die Bedürfnisse anderer immer über meine eigenen Bedürfnisse stelle. Ja.
Jetzt hast du schon gesagt, das Selbstwert ist nicht irgendwie 8,2 Punkte und das konstant, sondern das schwankt.
Ja.
Es hängt ab vom Kontext, in dem man sich bewegt, aber auch irgendwie, wie es einem gerade selber geht. Ja. Bei mir ist es aber teilweise wirklich so radikal, also ich habe ja auch immer wieder Erfahrungen mit depressiven Episoden gehabt, wo ich irgendwie an einem Tag Selbstwert, weiß ich nicht, wenn wir in deiner Skala bleiben, war 9 und dann nächsten Tag arge depressive Episode und würde ich sagen 0, weil es ist fast schon Selbsthass, den man da empfindet manchmal. Wie gibt's das, dass das so bei manchen so arg schwankt?
Das weiß ich nicht, wie es das gibt, aber dass es das gibt, könnte ein weiterer Indikator sein, eigentlich für einen gar nicht so guten Selbstwert. Und damit meine ich es nicht, wir rechnen 0 und 9 zusammen und dividieren sie in der Mitte, sondern je instabiler diese Werte sind, umso weniger gut ist mein Selbstwert im Allgemeinen. Weil ich immer wahnsinnig davon abhängig bin, ob die Welt sich mir gerade wohlwollend zugewendet hat oder mich gerade respektiert hat oder nicht. Mhm. Und eigentlich ein stabiler Selbstwert bedeutet, dass ich nicht ganz unabhängig davon bin, das sind wir alle nicht, wir sind soziale Wesen, aber dass ich mich davon ein bisschen unabhängiger machen kann. dass ich auch, wenn mir gerade jemand eine Absage geschrieben hat oder wenn mir jemand ein bisschen rotziger gekommen ist, dass ich mich trotzdem nicht wertloser fühle, sondern sage, ja, ist blöd gelaufen, war nicht mein bester Tag, aber ich bin trotzdem immer noch okay, so wie ich bin.
Und jetzt bei meinem Beispiel wäre es, ist natürlich, also man ist nicht unabhängig von anderen oder von externen Faktoren. Wenn ich bei mir, es ist oft so, wenn ich dann ein tolles Interview führe, dann fühle ich mich richtig toll, wenn ich denke so, wow, das habe ich wieder toll gemacht und das auch gut so und gesund. Aber wenn ich mich nur dann gut fühlen kann, wenn ich ein tolles Interview geführt habe und sonst nicht, dann
Das ist der Punkt. Problem. Das ist der Punkt, ja. Und Depression und Selbstwertminderung hängt ganz eng zusammen.
Mhm. Ja. Wie ist das so? Das eine führt zum anderen oder das andere zum...
Beides.
Also wenn ich wenig Selbstwert habe, dann kriege ich eher Depressionen. Und wenn ich Depressionen habe, kriege ich... Schmälert das wieder mein Selbstwert.
Genau.
Ist ja auch, warum man dann oft alleine nicht mehr rauskommt aus dem Ganzen, oder? Mhm. Weil sich das gegenseitig so runterzieht.
Das ist auch einer der Gründe, warum ich bei Menschen mit einer depressiven Symptomatik relativ bald so eine Stunde einfließen lasse, wo es gar nicht um die Probleme geht, sondern eher um die Potenziale oder die Ressourcen, die nicht besprochen werden. Weil Menschen, denen es nicht gut geht, die depressiv sind, erzählen mir meistens nicht, was eigentlich recht leibend ist in ihrem Leben, sondern fokussieren sehr auf das, was, was traurig ist, was minderwertig ist, was, was fehlt. Und dann halte ich es immer für relativ wichtig, relativ bald drüber zu reden, was gut funktioniert. Was sind die inneren und äußeren Ressourcen? Worauf ist man stolz? Was sind die eigenen Stärken, Kompetenzen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Talente? Was ist sozusagen der Schatz, den man sich angesammelt hat im Leben? Durch bestimmte Eigenschaften oder durch bestimmte Erfahrungen oder durch bestimmte Learnings. Und das macht was mit den Klienten, natürlich, ja, weil es ein totaler Fokuswechsel ist, weil man da, wenn man da wieder hinschaut und damit wieder in Kontakt kommt mit dem, was eh da ist, dann macht man sich wieder ein bisschen unabhängiger von dem, was von außen kommt. Und wenn man sich damit gut verbindet oder das gut spürt, diese Ressourcen, die eigentlich da sind, dann ist das automatisch schon mal ein bisschen selbstwertstärkend.
Wie ist das jetzt? Hören uns Leute zu, die kennen sich jetzt super aus, was Selbstwert ist und wie man ihn verbessert. Vielleicht haben sie das vorher auch schon gekonnt. Wenn man selber Freunde, Freundinnen hat, wo man merkt, so okay, die quasi ticks all the boxes von wenig Selbstwert, ergibt das Sinn, die darauf aufmerksam zu machen? Setzt man die eher damit unter Druck und macht man es noch schlimmer? Oder versucht man dann einfach selber zu sagen, okay, ich kann die, heute schätze ich die für irgendetwas wert, wie toll die sich verhalten, dass mir die geholfen haben oder dass man irgendwas bewundert an ihnen?
Letzteres, glaube ich. Weil Ersteres wäre so ein bisschen Selbstbeauftragung.
So quasi, ich habe ja gleich in die Welt gehört, du hast einen niedrigen Selbstwert.
Genau. Das finde ich ein bisschen übergriffig, ehrlich gesagt. Ich glaube, du gehörst zum Therapeuten, ja, im blödesten Fall. Oder,
Ich glaube, so eine Phase haben aber leider viele mich eingenommen. Wenn man mal anfängt mit Therapie, kommen viele drauf, so, na, der ist halt auch noch. Und der
das vergeht
da.
Wieder.
Ja, ist bei mir auch wieder vergangen. Habe ich dann auch bei ein, zwei Freunden entschuldigt, dass das ein bisschen übergriffig war. Kathi, wir kommen zum Schluss. Ich halte nochmal fest, wenn man seinen Selbstwert steigern möchte, dann ist einmal wichtig, Gespür dafür zu bekommen, in welchem Umfeld fühle ich mich selber mehr wert und wo weniger, mit welchen Leuten und so weiter.
Also wenn ich meinen Selbstwert steigern möchte, dann das Erste, was ich tun kann, ist mir meine eigenen Stärken und Ressourcen, Talente, positiven Eigenschaften, Kräfte, Kompetenzen etc. wieder vor Augen zu führen. Ja? Zu sagen, hey, was ist eigentlich alles da? Mhm. Wie heißt das, wenn man so einen Kassasturz macht? Ne? Also einmal im Jahr muss man zählen, was alles im Regal ist, wenn man sein Geschäft hat. Und das könnte man ja ab und zu tun. Sagen, hier ist eigentlich mehr da im Lagerbestand, als ich vermutet hätte. Das Zweite, was günstig ist, ist das, was du gerade gesagt hast, das ist Fokussieren auf die positiven Beziehungen. Mit wem und in welchen Situationen geht es mir eigentlich gut? Welche Art von Unterstützung kriege ich da? Wie kann ich mir das öfter organisieren? Muss mich ja nicht absichtlich dauernd in Situationen begeben. Ich muss es eh oft genug, ohne dass ich es will. Aber ich muss es ja nicht absichtlich dauernd machen. Ich könnte ja auch wirklich wählen und überlegen. Tut mir das gut, tut mir das nicht gut? Mag ich das nicht? Ich habe an einem bestimmten Punkt meines Lebens beschlossen, ich mag eigentlich mit Menschen, die sehr auf Status fokussieren, mag ich privat nichts mehr zu tun haben, weil das nicht mein Wertesystem ist. Und es tut mir nicht gut, weil die sozusagen in einer Liga spielen mit der Vergleichbarkeit, da kann ich nicht gewinnen. Da stinke ich immer ab auf irgendeine Art, weil mir das halt wurscht ist, welches Logo auf meinen Schuhen ist oder welcher Titel auf meiner Visitkarte steht und so weiter und so fort. Und das mag ich nicht mehr.
Also da schließt sich auch der Kreis mit Social Media, wenn man sich jeden Tag Stars, wunderschöne Menschen, sportliche, erfolgreiche Leute, die ur viel Geld haben, anschauen, dann kann man sich eigentlich fast nur scheiße fühlen.
Genau, ja. Oder schier und damit wieder scheiße. Das gilt bei Frauen vor allem leider. Das ist der Selbstwert sehr oft an die, es hat auch was mit Status zu tun, an die Körper, von anderen wahrgenommene Schönheit unter Anführungszeichen geknüpft ist. Genau. Also meine eigenen Ressourcen und Stärken nochmal reflektieren, positive Beziehungen eher fokussieren und die man nicht so gut tun, eher links liegen lassen. Genau. Was auch gut sein kann, ist, wenn ich mir Ziele oder positive Zukunftsperspektiven, wenn ich eher auf das fokussiere und sage, okay, auf was habe ich Bock, wo zieht es mich hin, wo ist die Kraft, wo kriege ich Lust, weiterzugehen und was zu machen. Das ist auch eher selbstwertstärkend als, oh Gott. Jetzt das noch 5 Jahre und dann.
Da ein Punkt auf der Liste, oder?
Ja, wie soll ich es formulieren, ohne dass es so als bisschen zynischer Selbsthilfetipp rüberkommt. Aber es funktioniert tatsächlich so, als wäre ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, weil es ein Fokuswechsel ist, weil ich wegschaue von dem, was nicht funktioniert, hin zu dem, was eigentlich gut funktioniert, was ich eigentlich kriege von der Welt oder was ich eigentlich, was mir Gutes widerfährt. Und wenn man da eher hinschaut als auf das Defizitäre, was man nicht bekommt, was nicht gelungen ist, was einem vorenthalten wurde, dann kann das sehr selbstwertstärkend sein. Und damit meine ich nicht, führ doch ein Dankbarkeitstagebuch und sei doch bitte für alles dankbar, was du kriegst. Und das Leben ist wieder schön. Ja. Aber ein bisschen diesen Fokus zu verändern. Und das gelingt manchmal wirklich nur in Psychotherapie, weil einem gar nicht bewusst ist, dass man da nicht hinschaut.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, wann oder wie ist ein Psychotherapeut, eine Therapeutin hilfreich oder wann ist so der Punkt, wenn man sich am besten professionelle Hilfe noch sucht dazu?
Also erste Frage, wenn es eine halbwegs gute Psychotherapeutin ist, immer.
Also muss man nicht warten, bis man krank wird? Oder?
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich freue mich immer, wenn ich Klienten habe, die, wo es noch nicht total zwickt und noch keine Symptombildung entstanden ist, sondern die einfach sagen, irgendwie ist es gerade nicht so fein, ich weiß auch nicht. Mein Leben war schon mal lustiger.
Katja, was ist jetzt so das Ziel, wenn man sich jetzt mit seinem eigenen Selbstwert beschäftigt, wenn man den steigern möchte? Das hört man gerade immer wieder so von Selbstliebe. Ist das so das Ziel? Man soll sich selber einfach urgern haben? Oder?
Weil wenn das so auf Knopfdruck funktionieren würde, dann würden wir hier nicht sitzen und drüber reden. So einfach ist es halt nicht. Also es ist ein Prozess. Selbstwertsteigerung ist durchaus was mittellangfristig angelegt ist. Ich kann das mal kurzfristig boosten oder ich kann also mal ein bisschen eine Erhöhung erzeugen. Aber stabil den Selbstwert zu erhöhen, das dauert. Das ist nichts, was über Nacht funktioniert. Oder wenn man ein schlaues Buch gelesen hat und dann alle Aufgaben abgearbeitet hat.
Ja. Haben ältere Menschen tendenziell einen höheren Selbstwert als junge?
Wüsste ich keine Studien dazu. Wüsste ich keine.
Aber die sich vielleicht nicht mehr so vergleichen und irgendwie schon ihren Weg gefunden
vielleicht,
haben.
Vielleicht, kann gut sein. Vielleicht, und weil die Pubertät sowieso so eine Zweifelzeit ist. Kann gut sein. Aber gleichzeitig kenne ich auch Leute, so ums Pensionsalter rum, die sehr wenig von sich selber halten und gar nicht gut mit sich umgehen. Also,
ja.
I don't know.
Liebe Kathi, danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Was nehme ich mir mit? Selbstwert ist nichts Absolutes. Je nach Menschen, Umfeld, den Job, mit dem wir uns umgeben, kann unser Selbstwert höher oder niedriger ausfallen. Darum müssen wir unser Umfeld sehr weise wählen, wertschätzende Menschen steigern unseren Selbstwert, und Wertschätzung heißt, man wird als Mensch gesehen, geschätzt und vielleicht sogar geliebt, und nicht, weil man jetzt super aussieht, viel Geld hat oder Erfolg oder irgendeine Leistung bringt, sondern man mag dich einfach, weil du so bist, wie du bist und weil du existierst. Und man muss seine Existenz nicht rechtfertigen dadurch, dass man super interessant ist oder schön oder erfolgreich. Was man selbst tun kann, ist, auf die eigenen Gefühle zu hören und auf sich achten. Sagt sich natürlich leichter, als man das umsetzt, wenn man das nicht von klein auf gelernt hat. Bei mir ist das seit vielen Jahren ein Prozess. Man kann auch eine Liste an Dingen machen, die man gut kann, und sich dessen mal bewusst werden, sagt Kathi. Und was auch helfen kann, ist ein Dankbarkeitstagebuch. Und wenn du professionelle Hilfe möchtest, hilft auch der Weg zum Psychotherapeuten. Wenn du die heutige Folge mochtest, dann hör mal in Folge 104 rein. Da war Kathi das erste Mal zu Gast, noch während Corona. Und wir haben darüber gesprochen, wie man richtig streitet. Und in Folge 156 hat Kathi erklärt, wie man eine gute Paarbeziehung führt. Und wer es lieber weniger traditionell mag, in Folge 204 erklärt Carina Kehlet-Linz, wie man eine offene Beziehung führt. Zum Ende noch danke an Sidonie Sargmeister, Missing Link, DoMotion und Audiofundel für die tolle Zusammenarbeit. Nächste Woche wird es wieder politisch und es geht um Taiwan und den Streit des Westens und Chinas um die Vorherrschaft in der Gegend. Danke fürs Zuhören und dabei sein. Wenn euch der Podcast hilft, die Welt besser zu verstehen, unterstützt ihn bitte unter erklärmir.at/support. Bis nächste Woche, euer Andreas.